Das heißt, ich habe da einen Methodenmix verwendet und der erste Teil meiner Methode war eben die Ethnographie, teilnehmende Beobachtung. Das heißt, ich bin dann zur ersten Veranstaltung von Einführung in die Volkswirtschaftslehre, habe mir das alles angeschaut, habe mich einmal mit dem Professor unterhalten und natürlich auch um Erlaubnis gefragt. Ja, das war der erste Teil und der zweite Teil, um das dann eben auch systematisch bewerten zu können, habe ich mir dann alle Materialien aus dieser Veranstaltung angeschaut und analysiert mit eben diesem Analyseraster der 11 Charakteristikas des Mainstreams beziehungsweise der Heterodoxie. Genau, also ich wollte die Lehre bewerten und dafür braucht man dann eben gewisse Prinzipien, mit denen man das machen kann. Und der erste, der sich im deutschsprachigen Raum mit Bildung beschäftigt hat und damit, wie Bildung sein sollte, das war eben Humboldt und seine Bildungstheorie. Und bei Humboldt ist es eben so, dass er Bildung als einen emanzipatorischen Prozess des sich bildenden Menschen versteht. Also nicht als die Unterweisung, als die Verordnung von Bildung, sondern stattdessen ist Bildung eben immer eine selbstbestimmte Sinnhaftmachung der Welt. Das heißt, es erfordert Freiheit und ganz wichtig, das erfordert eben auch Pluralität. Also ich hatte da auch am Anfang einmal mit dem Professor drüber geredet, dass, als ich ihm gesagt habe, dass ich das beobachten werde und dass ich das aus einer pluralen, heterodoxen Perspektive beobachten werde. Da hatte er mir auch einmal gesagt, so ja, er würde das ja gerne auch pluraler machen, aber seine Aufgabe sei eben vor allem die Vorbereitung auf Mikro- und Makroökonomik. Was ich geschrieben habe, war, dass meiner Ansicht nach das Ziel einer solchen Bildung die Erzeugung einer affirmativen Grundhaltung gegenüber dem Markt ist. Also Gesellschaft wird nicht als gestaltbar gelehrt, sondern der Markt wird als das Mittel für eigentlich alle Probleme und Konflikte betrachtet und eingeführt.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit dem Wirtschaftssoziologen Lars Grünhagen über seine Studie Die Lehre der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland, Wissenschaft oder Ideologie. Mittels Ethnographie und Inhaltsanalyse einer Einführungsveranstaltung der Wirtschaftswissenschaft geht Lars Grünhagen der Frage nach, ob die wirtschaftswissenschaftliche Lehre elementaren didaktischen Prinzipien wie beispielsweise dem Kontroversitätsgebot, der Lebensweltorientierung oder auch der Konfliktorientierung gerecht wird. Grünhagens Untersuchung wurde als beste Abschlussarbeit mit dem Illinois-Ostrom-Preis der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft ausgezeichnet. Bevor es losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis für diejenigen, die keine Zeit haben, die Folgen in Gänze anzuhören, aber dennoch gerne wissen möchten, was besprochen wurde. Zu jeder Folge veröffentliche ich Zusammenfassungen in Form von Zitaten. Diese sind sowohl auf Instagram als auch im Blog zum Podcast unter philipp-kersting.de zu finden. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Hallo und herzlich willkommen bei PTB-Strich, dem Podcast zu pluralen Perspektiven im Wirtschaftsunterricht. Mein Name ist Philipp Kersting. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit heterodoxen Ökonominnen und Ökonomen über plurale Ökonomik. Ziel ist es, die Perspektivenvielfalt in der Ökonomik sichtbar zu machen und den Wirtschaftsunterricht kritisch konstruktiv zu reflektieren. Um dies zu tun, freue ich mich sehr, in der heutigen Folge Lars Grünhagen als Gast zu haben. Hallo Lars.
Hallo Philipp.
Also, ich bin auf dich aufmerksam geworden über einen spannenden Artikel in Explore Economics. Diesen Artikel hast du betitelt Die Lehre der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland, Wissenschaft oder Ideologie. Und da habe ich entdeckt, dass du eine sehr spannende Studie verfasst hast. Und zwar, wie der Name schon sagt, Die Lehre der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland, Wissenschaft oder Ideologie. Und da dachte ich, irgendwie kenne ich das. Und musste dann an die Publikation von Helge Peukert denken, der im gleichen Verlag Metropolis zwei andere Bücher veröffentlicht hat, mit dem gleichen Untertitel Wissenschaft oder Ideologie und jeweils mit der Überschrift einerseits Makrobücher, also makroökonomische Bücher und andererseits mikroökonomische Lehrbücher. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind sie 2018 und 2020 erschienen und deine Studie ist jetzt 2024 erschienen. Finde ich ausgesprochen spannend, weil ich die Untersuchung von Helge Peukert sehr geschätzt habe. Helge Peukert war auch zu Gast im Podcast in den Folgen 3 bis 6 und ich freue mich außerordentlich, mit dir quasi die Fortsetzung dieser Reihe im Metropolis Verlag besprechen zu können. Von daher vielen Dank für deine Anwesenheit.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, also ich starte in der Regel so, dass ich meine Gäste bitte, sich vorzustellen und dabei herauszuarbeiten, mit welchen Brillen sie arbeiten, beziehungsweise mit welchen Brillen sie auf Ökonomik blicken. Und das würde ich auch gerne dich bitten. Also bitte mal was zu deiner Person sagen. Und auch natürlich, wie kam es dazu, dass du diese interessante Studie verfasst hast? Und vielleicht auch den Punkt nochmal beleuchten, wie hast du auf Ökonomik geblickt im Rahmen dieser Untersuchung?
Ja, sehr gerne. Also dann fange ich einmal mit mir an. Ich bin Lars Grünhagen. Ich bin jetzt Doktorand in politischer Ökonomie an der Goethe-Universität in Frankfurt und werde dort in meiner Dissertation die Beziehung zwischen wirtschaftswissenschaftlichen Theorien und dem wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs über Geldpolitik und der Geldpolitik der EZB untersuchen. Und habe in meinem Bachelor, habe ich Soziologie und Politikwissenschaften studiert und in meinem Master dann Wirtschaftssoziologie. Und daher kommt dann auch so ein bisschen die Brille, mit der ich diese Arbeit verfasst habe, um die es heute gehen soll. Also ich kam so ein bisschen aus einer Geldtheorie, Kredittheorie des Geldes, MMT, und aus einer post-keynesianischen Perspektive. Das ist so ein bisschen die Perspektive, in der häufig die politische Ökonomie und die Wirtschaftssoziologie auch auf die Wirtschaft liegt. Also wenn man sich auf die wirtschaftswissenschaftlichen Theorien konzentriert, die in der Wirtschaftssoziologie und politischen Ökonomie benutzt werden, dann sind es häufig eher so post-keynesianische, marxistische Ansätze.
Ich finde diesen Punkt Brille sehr wichtig, weil das doch sehr erhellend ist, manchmal sich nochmal bewusst zu werden, wie vielseitig und wie vielfältig Ökonomik sein kann. Das ist auch mit der Grund, warum ich in diesem Podcast versuche, jedes Mal einzusteigen mit der Frage der Brille. Und insbesondere bei Untersuchungen von Lehrwerken ist es wichtig, ein Gespür für diese Brillenvielfalt zu haben. Und deine Untersuchung reiht sich ja ein in eine ganze Reihe von unterschiedlichen Untersuchungen, die sich mit Pluralität in der Lehre beschäftigen. Deine Untersuchung ist schon besonders, das werden wir auch nochmal später herausarbeiten. Aber bevor wir jetzt auf deine Untersuchung an sich eingehen, würde mich interessieren, wie kam es dazu, dass du dich mit der Frage der Lehre der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland beschäftigt hast?
Ja, also das kam ganz einfach daher, dass ich Wirtschaftssoziologie im Master studiert habe und wir uns dort in den Modulen am Ende konnten wir auch Veranstaltungen aus der Wirtschaftswissenschaft wählen und dann bin ich dort in Makroökonomie 1 reingegangen. Und das, was dort gelehrt wurde, das hat gar nicht zu dem gepasst, was ich vorher in Wirtschaftssoziologie gelehrt bekommen habe und gelernt hatte. Beispielsweise passte die Geldtheorie und das, wie Geld tatsächlich in einer kapitalistischen Gesellschaft funktioniert, das hat nicht zu den Modellen gepasst, wie Geld dann in diesen Modellen einfach als erstmal da und neutral eingeführt wird oder vorausgesetzt wird. Ja, und dann war ich ein bisschen erschrocken über die Art, wie dort gelehrt wird, wie also im Grunde genommen genau das gelehrt wird, wie aus einer wirtschaftssoziologischen Perspektive kritisch gesagt wird, warum die Wirtschaftswissenschaft blinde Flecken hat. Und dann wird das eben genauso dort gelehrt. Und dann dachte ich mir so, das ist ja eigentlich ein spannendes Thema und das könnte man sich wirklich einmal etwas genauer anschauen. Ja, das habe ich dann eben getan in meiner Masterarbeit, ganz am Ende meines Studiums. Ja, und da wollte ich mir dann eben einmal so die Lehre der Wirtschaftswissenschaften genauer ansehen und dann habe ich mich dort in eine Einführungsveranstaltung reingesetzt und die untersucht als exemplarisches Beispiel.
Und die Arbeit ist wirklich lesenswert, ist auch ausgezeichnet worden von der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft für die beste Abschlussarbeit 2024. Und was natürlich mich als Lehrer an einer Schule, Gymnasium ebenfalls sehr interessiert hat, ist, dass du diese Untersuchung gestaltest vor dem Hintergrund eines Bildungsbegriffs, den du herangezogen hast, um auch eine Referenz zu haben, eine Grundlage zu haben, um deine Beobachtungen einordnen zu können, bewerten zu können. Jetzt wäre meine nächste Frage, ob du nochmal genauer diesen Bildungsbegriff darstellen könntest, den du herangezogen hast, um deine Beobachtungen einzuordnen und, wie gesagt, auch zu bewerten.
Ja, gerne. Genau, also ich wollte die Lehre bewerten und dafür braucht man dann eben gewisse Prinzipien, mit denen man das machen kann. Und der erste, der sich im deutschsprachigen Raum mit Bildung beschäftigt hat und damit, wie Bildung sein sollte, das war eben Humboldt und seine Bildungstheorie. Und bei Humboldt ist es eben so, dass er Bildung als einen emanzipatorischen Prozess des sich bildenden Menschen versteht. Also nicht als die Unterweisung, als die Verordnung von Bildung, sondern stattdessen ist Bildung eben immer eine selbstbestimmte Sinnhaftmachung der Welt. Das heißt, es erfordert Freiheit und ganz wichtig, das erfordert eben auch Pluralität in den Zugängen und Perspektiven zu dem Gegenstand, über den man sich bilden möchte. Und hierauf aufbauend gibt es eben diese Idee oder Theorie der sozioökonomischen Bildung. Das ist eine Bildungstheorie, die sich eben vor allem darauf bezieht, wie soll Wirtschaft an Schulen, aber zum Teil eben auch an Universitäten unterrichtet und gelehrt werden. Und die formulieren dann einige Prinzipien, die man relativ gut anwenden konnte und überprüfen konnte, ob dann eben in der Lehre diese Prinzipien berücksichtigt werden und Anwendung finden oder eben nicht. Und ja, aufbauend auf Humboldt ist eben das wichtigste Prinzip, was die sozioökonomische Bildung betont, die Kontroversität, also die Pluralität der Lehre. Dann habe ich noch 4 andere Prinzipien herausgearbeitet, die wahrscheinlich wichtig und wünschenswert auf der Universität wären. Und das wäre die AdressatInnenorientierung, also dass sich die Lehre an denjenigen, die etwas lernen wollen, ausrichten soll. Die Problemorientierung, dass man also von realen gesellschaftlichen Problemen, ja, Gesellschaft und Wirtschaft thematisieren sollte. Die Konfliktorientierung, dass eben auch reale gesellschaftliche Konflikte in der Lehre vorkommen sollten und von diesen ausgehend unterrichtet Probleme eingeführt werden sollen. Und das letzte war die Lebenswelt- und Situationsorientierung, dass die Lehre also bei der realen Welt der Studierenden und den Situationen anknüpfen sollte, um eben möglichst nahbar zu sein. Ja, und ich hatte es schon gesagt, Pluralität ist das Wichtigste. Pluralität ist zum Teil auch eine Voraussetzung für die anderen Prinzipien, also beispielsweise für die AdressatInnenorientierung. Wenn Studierenden eine Freiheit darüber gelassen werden soll, wie sie Wirtschaft lernen wollen, dann braucht es eben zwingend auch eine Pluralität in Perspektiven, aus denen Studierende wählen können. Genau, das wäre die Bildungstheorie, mit der ich dann eben die wirtschaftswissenschaftliche Lehre an der untersuchten Universität bewerten wollte.
Ja, und das fand ich beim Lesen sehr, sehr spannend, weil ich da als Lehrer an einem Gymnasium auch gut andocken konnte. Und zwar viele Kriterien, die du genannt hast, finden sich eins zu eins auch in der Schule wieder. Die Tatsache, dass du jetzt mit der Kontroversität drauf geschaut hast, ist etwas, was in der Schule auch extrem wichtig ist. In Gemeinschaftskunde, aber auch in WBS, Wirtschaft, sind wir dem Bolzbacher Konsens verpflichtet. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass dieses Kontroversitätsgebot eingehalten wird. Also alles, was kontrovers diskutiert wird, sollte auch in der Schule als Kontroverse dargestellt werden und zugänglich gemacht werden. Und das ist eine Sache, die im Gemeinschaftskundeunterricht sehr hoch gehalten wird, im Wirtschaftsunterricht ja stellenweise noch ausbaufähig ist. Und das ist eine Sache, die ich in meinem Unterricht feststelle und die du in deiner Untersuchung sehr schön herausarbeitest. Von daher sehe ich da eine sehr große Nähe. Eine andere Sache, die du nennst, ist die Adressatenorientierung. Das ergibt sich auch aus dem Bolzbacher Konsens oder auch das Überwältigungsverbot, immer noch Bolzbacher Konsens. Und deine Untersuchung zeigt, finde ich sehr gut, für ein Lehrbuch an der Hochschule, wo die Risiken sind, wenn man das auf eine Perspektive verkürzt, auf eine rein ökonomische und zudem auf eine rein neoklassische Perspektive. Und deine Erfahrungen, deine Untersuchungen lassen sich sehr gut übertragen auch auf den Schulkontext. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr froh bin, dass wir darüber sprechen. Das heißt, sowohl inhaltlich sehe ich viele Berührungspunkte, als auch die Kriterien, die du herangezogen hast, Stichwort Problemorientierung, Stichwort Konfliktorientierung etc., sind ebenfalls für die Schule lebensnah und praxisnah. Von daher würde mich interessieren, wie bist du da rangegangen? Welche Analyseraster hast du eingesetzt? Ich denke da insbesondere an die bereits erwähnten Werke von Helge Peukert. Helge Peukert hat ja einiges an Vorarbeit geleistet und hat, finde ich, sehr, sehr spannende Zugänge erarbeitet, um sich Werkzeuge zu geben, ein Werk zu untersuchen. Ich habe gesehen, dass du das herangezogen hast. Du hast es noch ein bisschen weiterentwickelt. Und du hast es auch eingesetzt, um nicht nur Texte, also Lehrbücher zu bewerten, sondern auch andere Formen der Lehre. Und da würde ich dich bitten, im ersten Punkt erstmal nochmal zu beschreiben, wie bist du vorgegangen? Mit welchem Raster hast du dir, kannst du vorweg sagen, nicht nur Lehrbücher, sondern auch Vorlesungen und andere Sachen angeschaut?
Ja, genau. Also ich hatte einen großen Bezug genommen zu den Lehrbuchanalysen von Helge Peukert und mich ja dann auch bei der Benennung der Arbeit am Ende auf Helge Peukert bezogen. Natürlich auch immer so ein bisschen mit der Idee, dass vielleicht Leute, die das Buch von Helge Peukert gut fanden, dann vielleicht auch auf mein Buch stoßen würden. Und damit dann eben nicht Lehrbücher, sondern die Lehre selber zu untersuchen. Das war auch deswegen interessant, weil es gerade zur Lehre relativ wenig Untersuchungen gab. Also wozu es immer Untersuchungen gab, um sich anzuschauen, wie plural ist eigentlich die Wirtschaftswissenschaft, sind dann eben Lehrbücher oder ProfessorInnen und nicht tatsächlich die Lehre. Und da hatte ich als Student gewisse Vorteile, mich einfach auch in Lehrveranstaltungen einsetzen und diese beobachten zu können. Natürlich immer mit Zustimmung der jeweiligen ProfessorInnen. Genau, Helge Peukert beurteilt die Lehre vor allem nach der Pluralität und die sollte auch in meiner Arbeit das wichtigste Prinzip darstellen. Und Helge Peukert formuliert dann eben 11 Charakteristika eines Mainstreams, also eines neoklassischen Mainstreams, denen er dann 11 Charakteristika von heterodoxen wirtschaftswissenschaftlichen Prinzipien entgegenstellt. Und ich kann da die wichtigsten einmal kurz nennen und es so ein bisschen zusammenfassen. Also die Charakteristika des Mainstreams wären dann eben angefangen damit, dass sich die Wirtschaftswissenschaft mit Entscheidungen, also mit individuellen, freiwilligen Wahlhandlungen unter Knappheitsbedingungen beschäftigt. Das Ganze passiert von nutzenmaximierenden, optimierenden, rationalen Akteuren und deren Handlungen, deren Entscheidungen ergeben dann aufaggregiert die Makrostruktur des Wirtschaftssystems. Und das Ziel von Wirtschaften selbst wäre dann eben die Maximierung von Wohlstand. Dafür sind dann freie Märkte die beste Methode. Und weil man eben Individuen sowieso als Homo economicus, Nutzenmaximierer versteht, versteht man auch eigentlich Märkte als eine natürliche Struktur der Wirtschaft, die sich spontan bildet und die dann eben über den Preismechanismus zu einem effizienten Gleichgewicht tendiert. Das setzt dann auch so ein bisschen die Neutralität des Geldes voraus. Und ja, weitere Prinzipien wären, dass die verwendete Methode der Neoklassik ist eigentlich immer die mathematische Modellierung, die dann auf den Annahmen, die ich eben genannt habe, diesen Charakteristikern basiert, also Neutralität des Geldes, Mikro gleich Makro. Eigentlich untersucht man Entscheidungen. Und diese mathematische Modellierung setzt dann wiederum ein positivistisches Wissenschaftsverständnis voraus. Samuelsen formuliert das als ein loose-fitting Positivism. Ja, und diesen Charakteristika des Mainstreams oder des neoklassischen Mainstreams kann man dann eben jeweils auch heterodoxe Charakteristika entgegenstellen, um dann eben zu bewerten, tauchen jetzt nur Mainstream-Charakteristika auf oder auch heterodoxe, werden heterodoxe als systematische, aufeinander aufbauende Theorie vermittelt oder tauchen die nur mal am Rande auf, dass man das dann vielleicht auch anders betrachten könnte, ohne es tatsächlich auszuführen, ohne länger darauf einzugehen. Ja, also heterodoxe Gegencharakteristikern wäre dann zum Beispiel die Nicht-Neutralität des Geldes, die Betonung des Wirtschaftssystems als Geldwirtschaft im Gegensatz zu einer Tauschwirtschaft, die Annahme von Emergenz, also aus Mikroentscheidungen kann man nicht die Makrostruktur der Wirtschaft ableiten, bis hin zu Akteuren, wo man eben sagt, eigentlich handelt es sich gar nicht um rationale, nutzenmaximierende Akteure, sondern Akteure sind auch irrational oder der Post-Keynesianismus würde sagen, es handelt sich eigentlich vor allem um befriedigbare Akteure. Also man hat ein gewisses Bedürfnis und das will man befriedigen und man möchte das gar nicht unbedingt maximieren, diese Befriedigung in seinem normalen wirtschaftlichen Handeln. Also um ein Beispiel zu nennen, die meisten Leute wollen wohnen und da hat man irgendwie gewisse Präferenzen, aber man wägt jetzt nicht tatsächlich ab, wie kann man die Wohngröße maximieren, sondern eigentlich ist man dann doch relativ zufrieden, wenn man das zu angemessenen Preisen in Städten machen kann. Ja, genau. Also wen diese Charakteristiken auch noch genauer interessieren, ich habe die dann in meinem Buch in eine Tabelle zusammengefasst und diese Tabelle habe ich auch auf Exploring Economics in dem Artikel, den du am Anfang genannt hattest, veröffentlicht. Da kann man einfach nach meinem Namen Lars Grünhagen Exploring Economics suchen und dann findet man auch diese Tabelle, wo diese 11 Charakteristiken des Mainstreams und der Heterodoxie zusammengefasst werden.
Und ich werde auch den Link nochmal einbauen in der Beschreibung der Folge. Wirklich sehr empfehlenswert, weil das einfach ein fantastisches Raster ist, um einfach besser nachzuvollziehen, wo sind die, ja, einfach die Unterschiede in den jeweiligen Perspektiven, ohne es bewerten zu wollen. Es sind halt zwei Perspektiven. Und die Stärke der Tabelle ist einfach, die eine Perspektive, die eine unsichtbare Norm bildet, auf einmal sichtbar zu machen, nämlich diese Neoklassik, die häufig nicht benannt wird und wo man häufig auch die Grundannahmen annimmt, ohne sie wirklich auch benennen zu können, weil man es einfach häufig unbewusst tut. Und auf der anderen Seite der Tabelle ist dann wirklich die plurale Perspektive, heterodoxe Perspektive. Und das zeigt einerseits auf, wie der gleiche Sachverhalt, der ökonomische, anders gesehen und bewertet werden könnte. Und macht nochmal so ein Spannungsverhältnis auf in der Bewertung des ökonomischen Sachverhaltes. Und das ist für den Unterricht auch super spannend, einfach dann unterschiedliche Perspektiven zu haben. Einerseits eine Mainstream und andererseits eine Heterodoxe, um mit den Schüler, Schülerinnen dann in diesem Spannungsverhältnis ins Diskutieren zu kommen. Das ist etwas, was sehr schön ist. Und diese Tabelle kann eine Grundlage sein, um sowas dann auch ganz gezielt anbahnen und erreichen zu können. Von daher ist die Tabelle auch empfehlenswert. Und an der Stelle nochmal den Hinweis, wirklich nochmal auf das Buch Mikroökonomische Lehrbücher von Helge Peukert, erschien auch im Metropolis Verlag, wo auch nochmal gezeigt wird, was alles in der Tabelle drinsteckt. Also sie ist einfach sehr, ja, hilfreich. Du hast es bereits angesprochen, das Spannende bei deiner Arbeit jetzt im Vergleich zu Helges Arbeit ist, dass du jetzt nicht dir die Lehrbücher anschaust, sondern die Lehre. Und da wäre meine Frage, wie bist du da rangegangen? Also ein Lehrbuch kann ich mir vorstellen, das kaufe ich mir, ich schlage es auf, ich lese es und kann dann bewerten. Bei dir ist es die Lehre, das ist schon ein bisschen abstrakter. Jetzt wäre meine Frage, wie hast du es geschafft, dir die Hochschullehre anzuschauen und zu bewerten?
Ja, also das habe ich eigentlich so gemacht, wie man das intuitiv machen würde, wenn man sich etwas anschauen will, nämlich ich bin einfach reingegangen und habe daran teilgenommen. Das heißt, ich habe da einen Methodenmix verwendet und der erste Teil meiner Methode war eben die Ethnographie, die teilnehmende Beobachtung. Das heißt, ich bin dann zur ersten Veranstaltung von Einführung in die Volkswirtschaftslehre an dieser Universität bin ich gegangen, habe mir das alles angeschaut, habe mich einmal mit dem Professor unterhalten und ihn natürlich auch um Erlaubnis gefragt, dass ich über seine Veranstaltung gerne eine Arbeit schreiben würde, als exemplarisches Beispiel für die gesamte Lehre in Deutschland. Ja, das war der erste Teil. Und der zweite Teil, um das dann eben auch systematisch bewerten zu können, habe ich mir dann alle Materialien aus dieser Veranstaltung angeschaut und analysiert mit eben diesem Analyseraster der 11 Charakteristikas des Mainstreams beziehungsweise der Heterodoxie. Und mit Bezug zu den Beobachtungen dann eben auch auf die 5 Prinzipien oder die 4 anderen Prinzipien sozioökonomischer Bildung. Ja, genau, dann noch kurz zu der Veranstaltung, die Empirie dieser Arbeit darstellt. Und die bestand aus einer Vorlesung aus Übungen, die alle 2 Wochen stattgefunden haben, zu denen es dann auch Videos gab und Tutorien, in denen Arbeitsblätter vorher beantwortet und dann im Tutorium gemeinsam besprochen werden konnten. Und mein Anspruch ist ja ein bisschen, was auch der Titel ausdrückt, dass ich eigentlich, indem ich mir eine Einführungsveranstaltung anschaue, dann die Lehre der Wirtschaftswissenschaften in ganz Deutschland bewerten zu können. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, ich gucke mir eine Sache an und dann schließe ich damit auf die Allgemeinheit. Das ist aber bei diesem Fall der Lehre so ein bisschen dadurch möglich gewesen, dass es ja eben schon vorherige Untersuchungen gibt, also Untersuchungen dazu, wie der Aufbau des Studiums in Deutschland aussieht, welche Veranstaltungen es gibt, welche Lehrbücher benutzt werden und was dabei eben rauskam, ist, das sieht alles sehr einheitlich aus. Es werden häufig dieselben Lehrbücher benutzt. Der Aufbau des Studiums ist einfach sehr stark standardisiert. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass eine Einführungsveranstaltung, die eben diesen typischen Aufbau hat und in einem Studiengang, der diesen typischen Aufbau hat, dann auch sehr ähnlich zu Veranstaltungen aus späteren Semestern und in anderen Universitäten aussieht. Ja, das waren dann so ein bisschen meine Methoden, also Ethnographie und Inhaltsanalyse mit der Begründung, niemand hat sich bisher tatsächlich die Lehre angeschaut als soziale Praktik und das dann auch systematisiert, bewertet und auf ganz Deutschland einmal bezogen. Ja.
Ja, das fand ich auch sehr spannend beim Lesen, dass all dieser multimethodische Ansatz einerseits ja, ethnografische Herangehensweise, aber auch die Frage, wie kann ich eine Vorlesung erfassen, wie kann ich eine Übung erfassen, die Tutorien, da gibt es unterschiedliche Medien, es gibt Gesprochene, es gibt die Bilder, es gibt Videos, also sehr vielseitig. Und dein Buch ist auch entsprechend dieser unterschiedlichen ja, Settings dann auch gegliedert, nämlich Kapitel zu PowerPoint-Präsentationen in den Vorlesungen, ein Kapitel zu Videos der Übungen. Genau, dann die Arbeitsblätter der Tutorien, was auch verständlich ist, weil das natürlich methodisch unterschiedliche Bereiche sind. Meine Frage wäre jetzt, jetzt so als Querschnittbetrachtung zu all diesen unterschiedlichen Beobachtungssettings, die du gesammelt hast, was sind deine wesentlichen Erkenntnisse gewesen?
Ja, also ich kann einmal so ein bisschen die Ergebnisse ganz kurz zusammenfassen und dann ein paar Beispiele nennen, wie ich darauf gekommen bin. Also grundsätzlich kann man sagen, die Lehre war und ist sehr wenig plural. Also wenn man die 11 Charakteristika des Mainstreams anlegt, dann sind 10 davon eigentlich dauerhaft vorausgesetzt worden. Und da hat man auch genau dieses Problem, was du vorhin schon einmal genannt hattest, dass diese impliziten Annahmen dieser Charakteristikas, die werden häufig gar nicht so richtig ausgeführt. Es wird einfach immer vorausgesetzt und gar nicht mehr genannt, dass man jetzt davon ausgeht, dass sich zum Beispiel die Makrostruktur aus den Mikroentscheidungen zusammensetzt oder dass Geld neutral ist. Und das sind eigentlich alles voraussetzungsvolle Annahmen, die nicht gegeben werden und die werden dann eben immer implizit angenommen. Und
Und das ist ein Phänomen, was sich auch in Schulbüchern beobachten lässt, noch an der Stelle kurz.
ja, ich glaube, das ist ein Phänomen, was ganz häufig in der Neoklassik auftaucht. Also auch in ganz vielen anderen Lehrbüchern werden eben diese Annahmen nicht mehr genannt, sondern es wird eigentlich, man fängt eigentlich an mit Modellen und dann kommt man hin und wieder dazu, dass man dann so eine allgemeine Aussage macht und die enthalten dann gewisse Annahmen, aber eben nie auch wirklich alle und nie explizit. Das Einzige, wo die Veranstaltung dauerhaft abgewichen ist von diesen 11 Charakteristikern, war beim Positivismus. Also ich hatte das ja gesagt, dass eigentlich die neoklassische Methode der mathematischen Modellierung, die setzt eben diesen Loose-Fitting-Positivism voraus. Und der Professor hatte eben ein anderes nicht-positivistisches Wissenschaftsverständnis. Das Problem hierbei war so ein bisschen, dass aus diesem Abweichen zum Beispiel vom Positivismus, aber auch von anderen kleinen Annahmen, wo man immer mal wieder gesagt hat, ja, hier ist es eigentlich anders, dass die nie systematisiert wurden, dass nie Schlussfolgerungen daraus gezogen wurden. Also eigentlich setzt die mathematische Modellierung den Positivismus voraus, der Professor lehnte den Positivismus ab, aber trotzdem war die Methode die Modellierung. Oder ein anderes Beispiel wäre, am Anfang der Veranstaltung hat der Professor mit einem Hinweis auf Polanyi darauf hingewiesen, dass Wirtschaftssysteme bis vor wenigen 100 Jahren nicht marktwirtschaftlich organisiert waren. So, wenn das so ist, dann heißt es ja, dass Märkte nicht einfach die natürliche Ordnung der Welt oder der Wirtschaft ist, sondern dass die Entstehung von Märkten ein politischer Prozess ist. So wie das Polanyi auch in seinem Buch schreibt, auf das sich ja der Professor bezieht. Aber das hieße auch, es gibt keine natürlichen Märkte, in die der Staat von außen eingreift. Das hieße, eine nicht regulierte Marktwirtschaft wäre ein Widerspruch an sich. Und diese Schlussfolgerungen werden alle eben nicht gezogen. Es wird einmal kurz genannt, es gab andere Wirtschaftssysteme, die sahen anders aus, also Reziprozität, Redistribution. Und dann wird einfach weitergegangen und man geht wieder vom natürlichen Markt aus. Ja, und genau, vielleicht fange ich da jetzt einfach einmal von vorne an. Wie kann man sich die Lehre vorstellen? Also alles ist erstmal, hat angefangen bei eben diesem perfekten Markt. Also erstmal wurde eine Definition der Volkswirtschaftslehre gegeben, die dann eben direkt an dem ersten Charakteristika des Mainstreams anschließt. Die VWL befasst sich dem Professor nach mit freiwilligen Wahlhandlungen unter Knappheitsbedingungen. So, und als nächstes wurde eben der perfekte Markt eingeführt und die unsichtbare Hand. Und dann stand eben auf der Folie, der Marktmechanismus sorgt dafür, dass wir uns gegenseitig unsere Wünsche erfüllen. Und als nächstes kommt dann direkt das Modell des Marktgleichgewichts. Also dieses Kreuz, was man vielleicht schon mal gesehen hat, was auch auf dem Titelbild des Buches ist, mit einer Angebots- und einer Nachfragekurve und auf der X-Achse steht dann eben die Menge und auf der Y-Achse der Preis. Und die Idee ist hierbei, dass es eben eine Angebotskurve gibt. Umso niedriger der Preis, umso weniger bieten etwas an, umso höher der Preis, umso mehr sind bereit, etwas zu diesem Preis anzubieten. Bei der Nachfragekurve ist es dann eben das Gegenteil. Also wenn der Preis sehr niedrig ist, dann wollen sehr viele ein Gut haben. Und wenn der Preis steigt, dann sind weniger bereit, diesen Preis eben auch zu bezahlen. Und aus dieser Angebots- und Nachfragekurve ergibt sich dann der Marktpreis am Schnittpunkt dieser zwei Kurven. Und das Tolle am Marktmechanismus und an dem Marktpreis sei dann eben, dass dadurch all diejenigen profitieren, die auch bereit wären, mehr für ein Gut zu zahlen oder als Anbieter weniger für dieses Gut zu bekommen. Und daraus ergibt sich dann eine Konsumenten- und eine Produzentenrente und die sei eben an diesem Marktgleichgewicht durch den Preismechanismus maximal und Märkte sind dementsprechend effizient. Ja, hier hat man eben diese automatische Preisbildung durch den Markt und die führt dann eben zu effizient, weil sie den Wohlstand maximiert. Also weil wir uns dadurch eben alle gegenseitig nach unseren Fähigkeiten und Bedürfnissen am besten unsere Wünsche gegenseitig erfüllen. Ja, und dann, nachdem man diesen perfekten Marktmechanismus über ja fast hunderte von Folien, also über fast die ersten 100 Folien eingeführt hat, kommt man dann eben auf, geht man dann auf die Politik ein und sagt, ja, was kann die Politik da machen? Die Politik kann eigentlich nur stören. Also es gibt dann, die Politik könnte jetzt in diesen Marktpreis eingreifen, könnte Höchstpreise oder Mindestpreise festsetzen und die sind dann entweder ineffizient oder vermindern den Wohlstand von einer Nation. Also beispielsweise Höchstpreise sind entweder ineffizient oder sie sind eben zu niedrig und dann wird weniger produziert, dann wird eben weniger angeboten, als eigentlich durch den Marktmechanismus möglich wäre und es führt dann eben gesamtgesellschaftlich zu Rationierungen und dazu, dass Leute Schlange stehen müssen, wurde dann in der Veranstaltung genannt. Das Gegenteil wäre dann der Mindestpreis, also die Politik legt eben einen Preis fest, der mindestens für ein Gut bekommen werden muss, damit eben Güter angeboten werden. Und es führt dann aber entweder dazu, dass Mindestpreise ineffizient sind, weil sie unterhalb des Gleichgewichtspreis liegen, oder aber zu einem Überangebot führen, weil eben sie über dem Gleichgewichtspreis liegen und dann wird dieser Preis garantiert und produzieren eben mehr Leute, als bereit sind, für diesen Preis etwas zu kaufen. Und das führe dann eben zu solchen Phänomenen wie Butterberge in der DDR. So war das dann in der Veranstaltung genannt. Ja, und man sieht, das hat dann immer auch gewisse politische Implikationen. Also dann werden hier so Beispiele genannt, wo man intuitiv sagen könnte, ah ja, das macht irgendwie Sinn. Ja, statt aber das Phänomen als ein viel größeres, breiteres Phänomen zu betrachten, wird einfach ist eigentlich immer nur darauf reduziert, ja, hier, weil der Marktmechanismus nicht, also weil die Politik in den Marktmechanismus eingegriffen hat. Ja, das Ganze zeigt sich dann auch, wenn man dieses Modell, wie das dann in der Veranstaltung gemacht wird, auf den Lohn anwendet. Und da zeigt sich auch ganz klar diese neoklassische Prägung der Veranstaltung. Also man kann sich das vorstellen, wenn die Politik einen Mindestlohn festsetzt, also quasi einen Mindestpreis für Arbeit, dann ist er entweder ineffizient, wenn er unterhalb des Gleichgewichtspreises liegt, oder aber er führt halt dazu, dass mehr Arbeit angeboten als nachgefragt wird, also sprich zur Arbeitslosigkeit. Und da hat man eben diese ganz klare politische Komponente. Man begründet hier mit der Mainstream-Theorie, warum Mindestpreise oder Mindestlöhne ineffizient und schlecht für alle sind. Und man kann es natürlich auch ganz anders betrachten. Also eine keynesianische Perspektive würde sagen, der Lohn ist in erster Hinsicht die Nachfrage und die Nachfrage bestimmt dann auch wieder, wie viel produziert wird. Und das wird eben im Mainstream nicht gemacht. Im Mainstream ist der Lohn einfach nur ein Preis wie jeder andere und ein höherer Preis sorgt für weniger Nachfrage, also sprich Arbeitslosigkeit.
Ja, spannend, ist auch ein sehr, sehr aktuelles Thema, Mindestlohn und von daher auch wahrscheinlich ja schulrelevant, beziehungsweise was heißt, es ist schulrelevant, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werden jetzt Lehrer, Lehrerinnen das Thema Mindestlohn nochmal mit reinholen. An der Stelle kurz nochmal der Hinweis, dass dieses sehr spannende Thema, was du gerade dargestellt hast, nämlich Angebot und Nachfrage, ist Gegenstand einer Folge gewesen mit Helge Polkert. Und zwar Folge 3, das heilige Marshallkreuz der Neoklassik und die Grenzen des Preis-Mengen-Diagramms. Da werden auch ein paar unter anderem Güterarten besprochen, die dem widersprechen erstmal, Veblen-Güter, Snob-Güter etc. Und der andere Punkt, den du erwähnt hast, das ist Lohn und wie Lohn gedacht und modelliert werden kann. Und das ist unter anderem dann in Folge 9 mit Professor Bontrup Thema gewesen und Mindestlohn. Und wo ebenfalls, was du gerade betont hast, die politische Dimension nochmal ja, herausgearbeitet wird. Und genau, nochmal kurzer Hinweis, es ist gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in die Schule kommt. Und meine Erfahrung ist, dass das Thema auch im Abitur teilweise drankommt. Und da ja ebenfalls eine Verkürzung auf eine Perspektive doch zu beobachten gewesen ist. Und von daher sieht man so einen roten Faden zwischen dem, was du erzählst in deinen Lehrkontexten. Kein roten Faden, aber eine Parallele zwischen dem, was du in deinem Kontext beschreibst an der Hochschule und dem, was man in der Schule beobachten kann. Von daher nochmal danke für die Erläuterung zum Thema Mindestlohn. Ich habe dich unterbrochen, du wolltest, glaube ich, was anderes jetzt anschließen.
Ja, aber ich kann auch direkt daran anknüpfen. Also der Mindestlohn ist einfach deswegen auch ein spannendes Beispiel, weil es immer das Beispiel ist, mit dem sich Keynesianer gegen die neoklassische Argumentation zu wehren versuchen. Und es war auch ein sehr, sehr schönes empirisches Beispiel, in dem man gesehen hat, dass eine keynesianische oder post-keynesianische Perspektive in der Analyse sehr viel richtiger liegen kann. Also der Mindestlohn in Deutschland wurde ja auch einfach eingeführt. Und dagegen haben sich die neoklassischen konservativen Ökonomen sehr gewehrt und haben gesagt, ah ja, das muss dann zur Arbeitslosigkeit führen. Dann kam der Mindestlohn und es hat halt nicht zur Arbeitslosigkeit geführt, weil das Modell einfach keinen Sinn macht, weil Lohn eben auch Nachfrage ist. Ja, ich würde einmal kurz springen, weil das die politische Dimension von eben solchen Diagrammen, von der Veranstaltung als Ganzes, von Beispielen, die wird eben häufig ausgeblendet und gesagt, man beschreibt hier eigentlich nur. Und da gab es zum Beispiel ein Beispiel in dem Tutorium, wo das nochmal sehr gut deutlich wird, wie es eigentlich eine politische Dimension gibt, wie sie aber bewusst ausgeblendet wird. Und da gab es eine Aufgabe zum BIP-Deflator oder zum Verbraucherpreisindex. Ja, was das ist, ist gar nicht so relevant, aber ich lese die Aufgabe einfach einmal vor. Auf dem Arbeitsblatt stand dann eben, die ökonomische Zunft ist sich relativ einig darüber, dass das Preisniveau in vielen südeuropäischen Ländern sinken muss, da diese über zu hohe Preis- und Lohnsteigerungen in der Vergangenheit ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Welche der beiden Messgrößen halten Sie als Indikator für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit für geeigneter? Diskutieren Sie. Und hier hat man genau das. Also man soll eigentlich sagen, ja, der BIP-Deflator ist besser. Und was hier aber implizit gesagt wird, ist, ja, die Ökonomen sind sich einig, dass das Preisniveau in den südeuropäischen Ländern sinken muss. Das ist so, wenn man neoklassische Ökonomen fragt, wenn man alle anderen fragt, gibt es da gar keine Einigkeit darüber. Im Grunde genommen steckt hier eine implizite Forderung nach Austerität, also nach Sparpolitik der südeuropäischen Länder drin. Und ja, hieran gibt es eben, also an der Austeritätspolitik gibt es auch große Kritik aus einer postkeynesianischen Perspektive, weil man eben sagt, ja, was damit passiert ist, dass man eigentlich immer die Nachfrage reduziert und damit dann eben auch die Wirtschaftsleistung im Ganzen, weil wenn weniger nachgefragt wird, wird auch weniger produziert. Da kommt es eben darauf an, was sieht man da als den relevanten Faktor. Die Neoklassik sieht eben immer das Angebot als relevanten Faktor und die Post-Keynesianer oder Keynesianer würden sagen, nee, die Wirtschaft ist nachfragegetrieben. Und dann könnte man auch argumentieren, dass, also selbst wenn man davon ausgeht, okay, die Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Länder gegenüber den nordeuropäischen Ländern, die ist schlecht, dann könnte man ja auch das Gegenteil fordern, also zu sagen, ja, dann müssen die nordeuropäischen Länder ihre Löhne und Preisniveaus erhöhen, um die Nachfrage dann in der EU im Ganzen zu erhöhen und damit das Wirtschaftswachstum anzukurbeln oder eben die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Und ja, dann könnte man noch kritisieren, dass Wettbewerbsfähigkeit als normatives Konzept, was es anzustreben gilt, in der EU ja ein völlig falsches Konzept ist. Weil es geht ja gar nicht darum, dass wir wettbewerbsfähig gegenüber anderen EU-Ländern sind, sondern eigentlich geht es darum, dass die EU als Ganzes eine Wirtschaft hat, in der es wenig Arbeitslosigkeit gibt und die Dinge produziert, die die Menschen dann eben brauchen und nicht darum, sich gegenseitig runter zu konkurrieren, wie das aber die tatsächliche Politik der Europäischen Union zu großen Teilen ist.
Ja. Das ist spannend, weil da unterschiedliche Wir im Spiel sind. Einerseits wir, die Europäische Union, wo da die Frage gestellt werden kann, naja, ist es wirklich ein Wir? Und da ist natürlich die Neoklassik, in dem dann auch dieser Konkurrenzgedanke im Vordergrund steht, um auch positive ökonomische Effekte zu generieren. Erstmal ein anderes Wir, als wenn in der Vorlesung oder in der Übung gesagt wird, die ökonomische Zunft. Also das ist ja auch so ein Wir, was man auch im Schulbuch wieder findet, nämlich wenn die Frage gestellt wird, wie denken Ökonomen, das ist auch so ein Wir, was sehr vereinnahmend wirkt. Und durch so ein wir Ökonomen oder wir die ökonomische Zunft, werden ja Differenzen und ja, Meinungsverschiedenheiten erstmal unsichtbar gemacht. Jetzt wäre meine Frage, in den Tutorien, in der Vorlesung, gab es da Studierende, die ein Problem hatten mit diesem vereinnahmenden Wir, weil insbesondere, was du beschrieben hast mit der EU, wo ja auch unterschiedliche Forschungen von Wir existieren können, ein solidarisches Wir, ein Konkurrenzwir, kann ja dazu führen, dass auch diese Aussage, wir sehen das so, bei einigen ja, Studierenden so, ja, so auch einen Widerspruch vielleicht auch hätte auslösen können. Kam es dazu? Kam es zu Widersprüchen von Seiten der Studierenden? Und wenn ja, wie hat es sich geäußert?
Also wenig. Ich kann mich an eine Situation erinnern, in der ging es um Sozialleistungen und da ist natürlich auch immer die Forderung der Neoklassik zu sagen, ja, mehr Sozialleistungen führen dazu, dass weniger Leute Arbeit anbieten und dann eben zu einer höheren Arbeitslosigkeit und einer geringeren Produktivität und Produktion. Und das war so eine Situation, in der gab es auch einen geringen Widerspruch von einem Studierenden, neben dem ich da saß. Aber ansonsten, gerade bei solchen Fragen, da gibt es keine Widersprüche. Also man muss sich das auch vorstellen, das sind Studierende des ersten Semesters, die gehen davon aus, dass sie dort Dinge gelehrt bekommen, die tatsächlich unumstritten so sind. Und so klingt es ja auch eigentlich in der Frage an. Also die ökonomische Zunft ist sich relativ einig. Ja, die neoklassische ökonomische Zunft. Aber die neoklassische ökonomische Zunft zählt eben auch nicht neoklassische Ökonomen einfach nicht zu sich dazu. Also ja, die politischen Dimensionen wurden nicht diskutiert und grundsätzlich gab es dann auch sehr wenig Widerspruch darüber oder dazu.
Das heißt, Kontroversität, das war ja ein Raster, welches du angelegt hast, hast du erstmal nicht beobachten können. Also es wurden auch keine Angebote gemacht so richtig zur Kontroversität. Oder gab es Angebote, die nicht aufgegriffen worden sind von Seiten der Studierendenschaft?
Also in dem Pflichtteil der Veranstaltung wurden sehr wenig Angebote gemacht. Also ich hatte da auch am Anfang einmal mit dem Professor drüber geredet, dass, als ich ihm gesagt habe, dass ich das beobachten werde und dass ich das aus einer pluralen, heterodoxen Perspektive beobachten werde. Da hatte er mir auch einmal gesagt, so ja, er würde das ja gerne auch pluraler machen, aber seine Aufgabe sei eben vor allem die Vorbereitung auf Mikro- und Makroökonomik. Und gleichzeitig gab es immer mal wieder Kleinigkeiten, wo man gesehen hat, der Professor selber ist gar nicht so konform damit, was er eigentlich lehren muss. Aber er lehrt es eben trotzdem. Und ja, muss es dann in gewisser Hinsicht wahrscheinlich lehren, weil er eben die Aufgabe hat, auf Mikro- und Makroökonomie vorzubereiten. Und das zeigt dann auch so ein bisschen die institutionellen Zwänge, denen ProfessorInnen dann unterworfen sind, selbst wenn sie heterodoxe Ansichten oder heterodoxere Ansichten vertreten würden, sich am Rande des Mainstreams aufhalten würden.
Bei den Tutoren, Tutorinnen, gab es da nochmal einen Unterschied zu den Professoren, Professorinnen?
Die Tutoren sind ja vor allem Studierende aus höheren Semestern. Also mit denen hatte ich mich auch unterhalten. Und ja, also das, was sie über Wirtschaft wissen, ist halt vor allem auch das, was ihnen das Studium der Wirtschaftswissenschaft vorher beigebracht hat. Und das sind dann eben neoklassische Modelle. Und dementsprechend gibt es da auch wenig, ja, also die hatten dann auch wenig Zeit, sich wirklich mit Kritik an dem neoklassischen Mainstream auseinanderzusetzen, weil der ja eben nicht in dem Pflichtteil der Veranstaltung vorkam. Also vielleicht kann ich noch ein Beispiel nennen, wo es eben ein Angebot gab. Und zwar in der Übung gab es am Ende einen Teil Videos zu Geldtheorie. Und da wurde tatsächlich auch so ein bisschen darauf eingegangen, dass Geld eigentlich Kredit ist in der gegenwärtigen Gesellschaft. Und das Problem daran war, das sind dann auch nochmal irgendwie 20 Videos gewesen, die waren halt nicht klausurrelevant. Und man hat gerade am Ende der Veranstaltung gemerkt, wie alle Studierende eigentlich in nur noch der Vorbereitung auf die Klausur sich befinden und dementsprechend auch sich nur mit den Pflichtinhalten beschäftigen und beschäftigen können.
Und das heißt im Grunde genommen, dass deine Beobachtungen ja auch andere Beobachtungen bestätigen, nämlich dass das Denken der Studierenden im Laufe des Studiums immer mainstreamiger wird. Es gibt Untersuchungen, die Erstsemester vergleichen mit, ich weiß nicht genau, also dann 6, 7, 8 Semester Studierende und die feststellen, dass dieses Denken sich immer weiter festigt und das Denken in vielleicht abweichenden Mustern eher rückgängig ist. Das ist eine Sache, die du dann auch dementsprechend bestätigen würdest?
Ja, also das war jetzt nicht Teil des Buches, aber so, ja, also da würde ich das schon, ja, doch, kann man so sagen. Also die Tutoren waren selber aus dem zweiten, dritten, vierten Semester, also jetzt auch nicht so fortgeschritten, aber ja, auch mein Kontakt zu anderen Studierenden aus den höheren Semestern oder Doktoranden, da akzeptieren eigentlich alle die impliziten Annahmen der Neoklassik und gehen davon aus, dass man mit diesen neoklassischen Annahmen und der Methode doch relativ gut die gegenwärtigen Marktwirtschaften, kapitalistischen Ökonomien beschreiben kann. Das kann man eben durchaus auch bezweifeln und kritisch sehen.
Okay, und was wären so andere Beobachtungen, die du gemacht hast, wo du dachtest, oh, das ist etwas, was so spannend ist, dass es auch im Buch landet.
Ja, also das Buch ist ja relativ systematisch vorgegangen und schreibt eigentlich alle Beobachtungen, die ich hatte, ein wenig nieder und beschreibt es so ein bisschen. Aber ich kann auch noch zwei weitere Beispiele nennen, die vielleicht für die Hörer interessant sind. Und ich hatte ja angefangen mit dem perfekten Markt und dann Eingriffen der Politik. Und die sind entweder ineffizient oder eben, also ineffizient im Sinne von, sie bewirken nichts oder sie führen eben zu Wohlstandsverlusten. Und genau so werden dann eben auch Steuern betrachtet. Also Steuern sind dann ein Preis, der auf ein Produkt draufkommt zusätzlich, den also der Käufer mehr bezahlen muss, als der Anbieter dafür bekommt. Und das bedeutet, dass man sich nach hinten bewegt bei der Menge, die verkauft und die nachgefragt wird. Und das führt dann eben auch zu einem Wohlfahrtsverlust. Und das Bild, was da in der Vorlesung verwendet wurde, das habe ich in ähnlicher Form dann auch als Titelbild für mein Buch verwendet, weil ich das eben spannend und auch sehr problematisch fand. Also zu sagen, wir haben eine Steuer kommt auf den Preis drauf, dadurch wird weniger angeboten, weniger nachgefragt und das führt grundsätzlich zu einem Wohlstandsverlust. Ja, und das Spannende daran war, nachdem man hier erstmal den perfekten Markt eingeführt hat, dann gesagt hat, die Politik ist ineffizient oder führt zu Wohlstandsverlusten. Danach kamen dann Dinge, wo der Markt versagt und wo es dann doch auf einmal den Staat braucht. Und das macht auch meiner Ansicht nach von der Reihenfolge, in der das Ganze thematisiert wurde, überhaupt keinen Sinn. Also da wurden dann eben auch verschiedene Güterklassen eingeführt, wo man sagt, ja, aber nur bei privaten Gütern funktioniert der Marktmechanismus gut und öffentliche Güter müssen eben öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Also selbst wenn man dann in diesem neoklassischen Modell bleibt, dann braucht es ja den Staat, der das einfach macht. Und der Staat muss dann im Zweifelsfall Steuern einnehmen, um das zu finanzieren. Aus einer postkeynesianischen Perspektive wäre das nicht unbedingt so. Da wären Steuern eher ein Mittel, um die Wirtschaft zu steuern, weniger um Geld einzunehmen, weil der Staat selber erst das Geld ausgibt, bevor er es einnehmen kann. Aber das wäre wieder ein anderes Thema. Ja, und ansonsten, ich kann auch noch ein zweites Beispiel nennen, was ich sehr problematisch fand, wo diese implizite politische Dimension der Lehre noch mal so ein bisschen zutage tritt.
Ganz kurz noch mal ein Einschub, nämlich die Beobachtung, die du gemacht hast, die gilt auch fürs Schulbuch, nämlich beim Thema Marktmechanismus steigen die Schüler, Schülerinnen erstmal mit der Regel, das heißt das Marktmodell und die Preisbildung. Und diese Regeln werden ja apodiktisch dargestellt, sie gelten einfach, sind quasi Gesetze. Und anschließend im nächsten Schritt werden ja die abweichenden Ausnahmen dargestellt, Marktversagen, wohingegen das Marktversagen immer ja aufgrund von irgendwelchen externen Effekten oder von Politik geschieht und halt externe Effekte generiert. Aber es ist ein Außerhalb, was quasi die Regel an sich nicht in Frage stellt, was ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein verkehrter Weg ist, um viele Probleme zu verstehen, die gesellschaftlich auch relevant sind. Das Schulbuch geht beispielsweise auf Klima ein.
Ja.
Genau, das ist nochmal an der Stelle nochmal so eine Parallele zu dem, was wir in der Schule auch so erleben. Jetzt wolltest du ein anderes Beispiel darstellen.
Ja, ich kann noch ganz kurz darauf eingehen. Also es ist ja dann auch zutiefst widersprüchlich, wenn man sagt, ja, das Beispiel hatte ich schon am Anfang. Also Märkte entstehen nicht einfach so. Märkte wurden politisch geschaffen. Das kann man eben historisch sich anschauen, wie sind Märkte entstanden. Das macht Polanyi und das macht Marx auch beispielsweise in der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. Ja, und wenn der Staat also nicht einfach von außen in den Markt eingreift, sondern durch Regulation den Markt selber schafft, dann ist es eben Quatsch, davon zu sprechen, dass ein Eingreifen des Marktes den Markt in seiner Funktionsweise stört. Und dann eben zu negativen externen Effekten, whatever, führt. Ja. Genau, dann das zweite Beispiel, was ich hatte, wo ich es war ein Beispiel aus der Vorlesung und dem Tutorium. Also das war auf der Vorlesungsfolie, aber auch eine Aufgabe aus dem Tutorium. Und da ging es darum, dass man dann eben falsche Kausalität erkennen kann. Also Korrelation und Kausalität soll man eben unterscheiden lernen. Und das Beispiel, was dann genannt wurde als Beispiel für falscher Kausalität, war die Studie von Reinhardt und Rogoff von 2009, This Time is Different. In dieser Studie ging es darum, dass Daten mit einer Staatsverschuldung von 90% oder höher deutlich langsamer wachsen würden. Ja, und dann wurde eben in der Veranstaltung kritisiert, ja, das sei ja eine falsche Kausalität. Vielleicht haben Staaten, die langsamer wachsen, auch eine höhere Staatsverschuldung. Ja, und damit war das dann auch so ein bisschen abgehakt eigentlich in der Veranstaltung. Das Problem ist, dass diese Studie im Ganzen eigentlich ein Beispiel für sehr, sehr schlechte wissenschaftliche Arbeit ist. Also 2013 gab es da einen großen Skandal um genau diese Studie unter der Überschrift Excelgate. Dort wurde eben versucht, diese Studie zu replizieren von einem Doktoranden. Der hat dann das nicht geschafft und hat dann die Originaldaten von Reinhardt und Rogoff angefragt und auch tatsächlich bekommen. Und dann kam eben raus, dass da systematisch Fälle ausgelassen wurden. Und wenn man das mit allen Fällen systematisch durchführen würde, diese Beziehung zwischen Staatsschulden und Wachstum, dann würde man am Ende dazu kommen, dass es eine schwache Korrelation zwischen Staatsverschuldung und Wachstum gibt. Es gibt also keinen Kipppunkt bei 90%, es gibt keine starke Korrelation. Vor allem gibt es keine Kausalität, die die Studie eigentlich impliziert hat. Und gleichzeitig, also dieses Excelgate, der Skandal, der war 2013, 2009 wurde die Studie veröffentlicht. Und die Studie war aber politisch wirksam. Also die Studie, auf die wurde sich sehr oft bezogen, in der Euro-Krise, als dann eben Austerität für südeuropäische Staaten gefordert wurde. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass eine solche Studie als schlichtes Beispiel für falsche Kausalität genannt wird und damit aber die eigentliche Aussage, nämlich Staatsschulden sind schlecht für Wachstum, oder da gibt es auf jeden Fall einen starken Zusammenhang, dass die einfach so stehen bleibt, obwohl ja später widerlegt wurde, dass es so ist, dass es nur eine schwache Korrelation gibt, dass es keinen Kipppunkt gibt und so weiter.
Ja, das ist wichtig und es zeigt nochmal die Performativität des Ganzen, die performative Dimension. Also es sind natürlich hier erstmal Theorien, diese Neoklassik als in sich schlüssiges, aber trotzdem hochgradig abstraktes und erst kohärentes Gebilde, weil man halt sehr viel ausblendet. Und trotzdem ein Erklärungsangebot liefert, welches dann ja eine Wirkmächtigkeit entfaltet und performativ anschließend auch Politik prägt. Und das ist natürlich bei dem Beispiel, was du geschildert hast, dramatisch. Insofern ist es auch wichtig, dass auch in der Schule, finde ich, immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Art und Weise, wie wir Wirtschaft beschreiben, einen großen Einfluss darauf hat, wie wir Wirtschaft anschließend denken und gestalten und die Hebel sehen oder nicht sehen, mit denen Wirtschaft auch gestaltet werden kann und letztlich sowas auch einen politischen Moment hat. Und eine Bildung, in dem Fall nicht nur ein technisches mit mathematisches Verständnis sein sollte, sondern auch eine Erziehung zur Mündigkeit, wie du in deiner Arbeit schreibst. Also auch ökonomische Bildung als ökonomische Bildung zur Mündigkeit. Und dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass ja sowas sehr wichtig ist. Hast du noch weitere Beispiele, die du darstellen möchtest?
Also ich könnte noch mal kurz darauf eingehen, wie das mit den Videos war und der Übung.
Gerne, ja.
Okay, ja, also ich kann einmal erzählen, wie noch die Übungen aussahen. Also ich hatte ja gesagt, die Veranstaltung bestand aus der Vorlesung, der Übung und den Tutorien. In den Vorlesungen wurde dann eben ja vor allem dieser perfekte Markt eingeführt. In den Tutorien gab es dann Fragen vor allem zur Übung. Und in der Übung wurden dann eigentlich dauerhaft irgendwelche verschiedenen mathematischen Konzepte und Modelle der Neoklassik unterrichtet. Also beispielsweise, wie man Elastizität von Angebot und Nachfrage berechnet oder wie wie Unternehmen Entscheidungen treffen würden, wie viel sie produzieren. Das setzt dann eben immer ganz viele Annahmen voraus. Also das setzt die Idee abnehmender Grenzerträge von Kapital und Arbeit voraus. Was alles im Großen und Ganzen, wenn man das auf Unternehmen tatsächlich anwendet, fragwürdige Annahmen sind. Und ja, so hat die Übung, um die auch einmal genannt zu haben, hat eben vor allem daraus bestanden, dass man diese mathematischen Modelle vorstellt und sagt, wir modellieren die Wirtschaft mathematisch und ziehen daraus Schlussfolgerungen, die dann eben im Ganzen gelten.
Schön, du kommst zum Schluss im Fazit, das kann ich glaube ich sagen, das hat man ja auch rausgehört, dass die Lehre der Wirtschaftswissenschaften an den untersuchten Universitäten nicht den ethisch-gesellschaftlichen Anforderungen im Sinne des Humboldtschen Bildungsideals gerecht wird und dass sie in den eingangs genannten Dimensionen, nämlich Situations- und Lebensweltorientierung, Kontroversitätsgebot, Problemorientierung, Konfliktorientierung und Adressatenorientierung größtenteils versagt. Das ist einfach wichtig, nochmal herauszustellen, weil häufig eine solche Lehre ja nicht an solchen Maßstäben gemessen wird. Und das fand ich bei der Arbeit auch wirklich sehr schön, erstmal diese Maßstäbe herauszuarbeiten, die Bedeutsamkeit dieser Maßstäbe zu begründen und als Lehrer natürlich auch zu sehen, naja, diese Maßstäbe gelten auch in der Schule, insbesondere in der Schule. Und dann zu sehen, dass es erstmal nicht dem gerecht wird, aber sehr fundiert. Das heißt, ich kann sehr gut nachvollziehen, wo die Probleme liegen. Das ist was ganz anderes. Das eine ist zu sagen, naja, pauschal, die Lehre ist nicht plural. Das andere ist, wie du es getan hast, zu zeigen im Detail durch eine ganz genaue ethnografische Beschreibung, wo hapert es, wo sind die Mängel, wo sind die Widersprüche. Weil das zu sehen im Detail ist eine sehr gute Grundlage, um selbst in der Lehre, sei es in der Hochschule oder auch in der Schule, solche Fallstricke zu erkennen und zu vermeiden. Insofern danke ich vielmals für das Gespräch und für die Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich auch noch einige abschließende Worte sagen, was meine Schlussfolgerungen waren. Du hattest das jetzt ganz gut zusammengefasst. Und was ich noch ergänzen würde, ist, was ist eigentlich das Ziel einer solchen Bildung? Wie kann man das charakterisieren? Und was ich geschrieben habe, war, dass meiner Ansicht nach das Ziel einer solchen Bildung die Erzeugung einer affirmativen Grundhaltung gegenüber dem Markt ist. Also Gesellschaft wird nicht als gestaltbar gelehrt, sondern der Markt wird als das Mittel für eigentlich alle Probleme und Konflikte betrachtet und eingeführt. Und ja, dementsprechend, genau wie du es sagst, erfüllt die Lehre damit nicht dem also sie wird dem Bildungsideal, was ich anlege, nicht gerecht und erfüllt ihre ethisch-gesellschaftlichen Anforderungen eben nicht.
Wunderbar, Lars. Ich danke fürs Gespräch und wünsche noch alles Gute.
Ja, ebenfalls vielen Dank.